Guten Abend, meine Damen und Herren. ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
Weil wir uns nach langer Zeit zusammengefunden haben und überhaupt gar nicht mehr wissen, wie das hier geht, diese unfassbar großartige Live-Radio-Podcast-Show aller Extreme, in der sich zusammengefunden haben, der klatschende Malik Aziz.
Hi.
Die Kloputzen sind Patricia Camarata, aber das sind Insider-Informationen, die stehen unseren HörerInnen gar nicht zur Verfügung. Hallo, guten Abend.
Soll ich jetzt aber sagen
ja,
oder
bitte.
Nicht? Hallo.
Danke. Und Frau Kirsche, die wahrscheinlich ähnlich durch ist wie der Rest von uns, oder?
Natürlich. Und darf ich jetzt noch klatschen oder nicht mehr?
Wie du willst.
Warte kurz.
Du hast ja besseres Internet als Malik, von daher ist es nicht so wichtig.
Ich möchte aber.
Na dann los.
Ja, nicht
fertig,
schlecht.
Danke.
Das ist wirklich wie in den Anfangstagen.
Das haben meine schwitzigen Hände.
Das ist wirklich wie in den Anfangstagen von Podcasts. Ey, alle reden durcheinander, niemand weiß, wie es geht. Drastischer Hörerschwund. Ich prognostiziere uns, dass wir werden mit dieser Folge in der Bedeutungslosigkeit verschwinden.
Endlich.
Apropos in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Frau Kirsche hatte eine wichtige Frage an uns.
Genau. Ich war ja jetzt ein paar Mal nicht dabei, als ihr euch getroffen habt, und ich weiß gar nicht, ob ich euch noch wiedererkenne und wer ihr eigentlich seid und wie es euch vor allen Dingen geht. Und deswegen wollte ich mal fragen, wie geht's euch eigentlich so? Patricia.
Kann man irgendeine andere Antwort geben, als mir ist furchtbar heiß?
Das ist heute
du kannst
der,
sie ja geben.
Es ist heute der 4. oder 5. August?
Ja, 4. August.
4. August, es ist abends, es kühlt sich langsam ab, das heißt, es sind jetzt knapp unter 30 Grad.
Nee, immer noch nicht, 34 nee. Grad sind noch.
Ah, stimmt, meine Uhr sagt auch 31.
25, gefühlte 37.
Die Klimakatastrophe ist in vollem Gang. Und Patricia, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich hatte heute ein Eis und ich habe ganz lange darüber nachgedacht, eine Cola zu trinken, habe mir dann eine gekauft und sie dann nicht getrunken, weil es schon so spät war, Markus.
Okay, und das trägt wie zu deinem Wohlbefinden bei?
Ich werde sehr gut schlafen heute Nacht.
Ah, okay, verstehe.
Ja, aber reden wir von Zimt, Milchreis oder so?
Eis? Nee, das gibt es ja leider schon ganz lange nicht mehr. Also obwohl das ja ein sehr, sehr gut besuchtes Eiscafé war, hat das ja überraschend geschlossen einfach.
Ah, das Café hat geschlossen?
Ja.
Ja, die Besitzerin ist in die Rente gegangen und anscheinend wollte es keiner übernehmen. Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass sie dem Vermieter gesagt hat, hier, vielleicht übernimmt jemand den Laden, der so, geil, dann steigt die Miete fürs Geschäft. Ist ja bei Gewerbemieten noch mal drastischer, ja. Um 40.000 Euro und dann waren alle so, nee. Und jetzt,
ach nö.
Jetzt versuchen wir jedes Mal, wenn wir Milchreiseis sehen, denken wir, vielleicht ist das hier ein gutes Milchreiseis. Ah, es ist einfach immer schlecht.
Aber es ist ja auch eine gute Lebensaufgabe.
Ja, aber es ist schon ein bisschen frustrierend, weil viel bessere Lebensaufgabe wäre, einfach den nie versiegenden Milchreiseis-Vorrat des Eiscafés Lavendel aufessen zu wollen. Damit könnte ich mich identifizieren.
Okay.
Ein Glück kam ich ja einmal in den Genuss. Das war ja ein Privileg.
Ja, wenn ich das gewusst hätte. Also mittlerweile zum Beispiel Sachen, die es wirklich unter dem Jahr dann nicht gibt, sind ja nicht mehr viele, aber Rhabarber zum Beispiel. Ende Juni friere ich immer so ungefähr 10 Kilo Rhabarber ein.
Und dann bewirft sie uns völlig überraschenderweise im August mit Rhabarberschneebällen.
Ja, und das hätte ich mal mit Milchreiseis machen sollen, aber ich wusste ja nicht, dass sie schließen. Die haben nicht wochenlang vorher geschrieben, wir schließen jetzt bald.
Oh, das ist schon meine haben zweite traumatische Erfahrung. Du gehst sozusagen, das erste Mal ist mir das passiert mit meinem Lieblingskaffeeladen. Du gehst sozusagen nichts an zu deinem Lieblingskaffeeladen, um zu frühstücken. Da steht draußen, nein, wir schließen heute. Wie, ihr schließt heute? Das ist dann der letzte Tag, dann machen wir zu.
Was?
Und beim Eisladen war es, glaube ich, so ähnlich. Da sind wir irgendwo mal hin, Eis essen gegangen. Da war es so, nächste Woche ist das die Geschichte.
Was?
Das ist
ja
Leben
krass.
Schlecht,
das Leben ist wirklich schlecht.
Gleichzeitig sehne ich mich nach einer Zeit zurück, wo die Schließung eines Eisladens das größte Problem war, das ich hatte.
Ja. Schön die Perspektive wieder gerade gerückt.
Aber Frau Kirsche, ist denn jetzt sozusagen deine Frage von Patricia?
Nee, die Patricia hat da irgendwie, das ist mir, was ist, wie ist alles? So will ich das wissen, nicht mir ist warm.
Aber das überschattet alles. Ich habe kein anderes Gefühl. Keine andere Empfindung.
Du hast gar keine Gefühle, haben ja. wir doch schon längst festgestellt.
Aber bei heiß ist anscheinend, also da verbinden sich irgendwelche neuronalen Netzwerke zu einem großen und die sagen H-E-I-S-S.
Und aber es ist doch eigentlich jetzt dein Jahr. Du darfst jetzt erstmals in diesem Winter offiziell die Heizung runterdrehen, weil du musst.
Ja,
und du kannst sagen, ich habe es schon immer gesagt.
Das sowieso, aber ich habe ja auch schon so, also ich überlege jetzt auch schon, wie ich die anderen dazu bringe. Also, dass ich zum Beispiel eben beim Duschen so große Wecker auf 2 Minuten stelle, die dann automatisiert auch natürlich sofort das Wasser abdrehen und so. Oder so ein Münzsystem, wie man
abdrehen.
Das ja auch sehr gerne mochte, immer
stimmt.
beim
Campingplatz.
Ja, dass man da so mit einer Münze und ganz zuversichtlich denkt, das schaffe ich und dann sogar das Wasser ganz abgedreht ist.
Meine Mutter hat das früher gemacht, dass sie das Wasser in der Küche aufgedreht hat, weil dann wurde das Wasser im Bad kalt.
Oh.
Aber das ist auch nicht so richtig hilfreich, weil dann verbraucht man trotzdem heißes Wasser.
Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Also da muss ich mir noch mal was überlegen, wie ich die Unvernünftigen in dieser Familie hier kriege zum Kaltduschen 2 Minuten maximal nicht heizen.
Ich glaube, wenn du kalt duschen, dann ist das mit dem 2 Minuten maximal relativ easy.
Stimmt.
Wisst ihr, wie es mir geht? Ich wohne in einem Haushalt. Ja, und wir haben ja gerade irgendwie Klimakatastrophe, die Corona-Pandemie geht nicht vorbei, es gibt einen Ukraine-Krieg, es gibt also wirklich irgendwie alles wird knapp, alles wird teurer und einen der wirklich wenigen Späße, die ich habe, ist gründliche Körperhygiene, vielleicht sogar, Gott verhüte, ein Bad und selbst diese letzte Freude soll mir jetzt gestrichen werden. Könnt ihr euch das vorstellen, wie krass das ist?
Schlimm.
Du bist der Allerärmste, scheint mir.
Ja, das scheint mir auch so. Ich glaube das auch.
Und daneben, wie geht es dir sonst so, neben der Tatsache, dass du jetzt offiziell festgestellt der Allerärmste bist?
Ich habe heute tierische Kopfschmerzen und trinke übrigens die Cola vor allen Dingen deshalb, weil ich nicht noch eine Paracetamol trinken will und Koffein das auch ein bisschen besser macht. Weil ich mir gestern den zweiten Booster absetzen lassen. Und das habe ich gemacht, weil mein Freelancer-Leben dieses Jahr gar nicht so geil läuft, wie das sonst immer so. Ich war bis jetzt immer in der glücklichen Situation, das lief alles so einfach so vor sich hin, hat ganz gut geklappt und irgendwie dieses Jahr ist es so, also es ist nicht dramatisch, aber es ist auch nicht so richtig gut. Oh. Und dann habe ich so seltsam gedacht, wie muss ich jetzt meine Podcasts monetarisieren?
Ekelhaft.
Ja, ekelhaft. Und dann ist es aber auch so, es gibt ja zwei Veranstaltungssaisons im Jahr, also wo so Veranstaltungen stattfinden, wo man auf der Bühne stehen kann. Und eine ist immer so im Frühsommer und eine beginnt jetzt so Ende August. Und fürs Veranstaltungsbusiness ist die Corona-Pandemie ja vorbei. Und dann da schien es mir zumindest so, also ich kann mich jetzt entscheiden, diesen Job nicht mehr zu machen, also auf der Bühne zu stehen und Mikrofone zu sprechen. Oder halt, ich versuche das sozusagen so sicher wie möglich zu machen. Und deswegen habe ich mir jetzt den zweiten Booster setzen lassen, der im Prinzip sozusagen nicht mehr dramatisch viel ändert, außer dass er nochmal für ein paar Wochen die Antikörperzahl sozusagen nach oben bringt.
Mhm.
Und dann hoffe ich halt sozusagen durch die zweite Veranstaltungssaison zu kommen und vielleicht noch ein paar Aufträge an Land zu ziehen. Also, falls ihr noch einen Moderator sucht, let me know. Genau, so geht's mir gerade. So ein bisschen, also ne, das große Verzweifeln an der Welt schwingt ja eh immer so im Hintergrund mit. Und dazu kommt jetzt noch so dieses so, immer noch gehobener Mittelstand. Man muss sich keine ernsthaften Sorgen machen, aber irgendwie auch sehr beunruhigend, wie das alles gerade läuft.
Ah, okay. Und bei dir, Malik?
Muss ich jetzt? Ich bin ja bekanntlich in vielen Dingen immer mal so ein bisschen langsamer. Also ich habe letztens festgestellt, beim drüber nachdenken, dass dass diese Corona-Pandemie jetzt auch bei mir angekommen ist. Nicht im Sinne von, ich werde endlich krank, da bin ich noch langsamer als alle anderen, das hatte ich noch nicht durch. Why so ever?
Ich auch nicht.
Vielleicht hilft ja der Kram mit diesen Masken und dieses Vermeiden von Menschen in Räumen. Also mag ja sein. Aber das wiederum führt dazu, dass jetzt 2,5 Jahre nach Pandemiebeginn ich irgendwie so letztens dachte, ich bin untersozialisiert. Nee, wie nennt man das? Ich habe zu wenig mit Leuten zu tun. Und irgendwie, ja, also ich würde nicht sagen, ich bin Depri oder so, aber ich merke die Last auf den Schultern von das, was mir Freude machen würde, kann ich gerade alles nicht machen. So.
Mm.
Und also so wie, also ne, letzte Mal mit der Band geprobt war vor, war im März 2020 oder so, ich glaube einmal nachher noch, aber irgendwie so, also Band ist komplett nix, Sport ist seit Jahren nix, und dann waren jetzt nämlich gerade sowohl meine Freundin als auch hier mein Spazierkumpel Micha und seine Freundin in Urlaub gleichzeitig 2 Wochen weg. Damit waren meine letzten lokal anwesenden Bezugspersonen aus Aachen, mit denen man so physisch, ne, so Frisbee spielen könnte oder irgendwas, nicht mehr da. Also sprich, es ist wirklich so, dass meine ganze, also früher spielte sich das Klickenleben in Aachen ab, so physisch in Aachen, alle waren irgendwie in Aachen und die sind alle weggezogen. Also das heißt, ich habe zwar sehr viel mit Leuten zu tun, aber die sind natürlich so in München oder in Berlin oder ne, so Podcasting und dies und das. Ich habe den ganzen Tag eigentlich mit Leuten zu tun, online, aber nicht, man sitzt zusammen und isst eine Pizza oder so. Und das habe ich dann doch irgendwie, also da war ich sehr auf mich zurückgeworfen und das bin ich ja an sich gewöhnt, so dieses Work from Home und so ist ja für mich normal, aber da war irgendwie so, jetzt ist es langsam zu viel. Und dann hatte ich diese Überlegung, weil ich Karl Lauterbach habe sagen hören, im September bekommen wir diesen angepassten Impfstoff, der dann eben auch hilft gegen Infektionen, also wahrscheinlich nicht vollständig, aber der Booster, den du jetzt bekommen hast, Markus, und so, der hilft ja sozusagen nur gegen schwere Verläufe und Tod und so, mhm, aber nicht unbedingt die Infektiosität abzustellen.
Darf ich kurz ein Ding einhaken? Weil es ist ja jetzt gerade so, dass das neue Infektionsschutzgesetz verhandelt wird.
Ja.
Und da drin ist ja eine Idee auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, es soll Maskenpflicht geben, manchmal, aber mhm, nicht für Leute, die geimpft sind, 3 Monate nach der Impfung, glaube ich, und nicht 90 Tage nach Leuten, die krank waren. Und das fand ich deswegen lustig, weil wenn du das sagst, also wenn du sagst, du bist geimpft, du musst keine Maske tragen, das suggeriert ja, du kannst dich gar nicht anstecken und kein Virus verteilen. Und literally das Erste, was der Impfarzt mir bei meinem 2. Booster gesagt hat, für Ansteckung schützt es ja nicht.
Ja.
Ja.
Das wollte ich sozusagen gut, jetzt, weil es gerade passte.
Ja, es scheint sowieso, weil Leute verständlicherweise, aber dummerweise, keinen Bock mehr haben auf die Pandemie, greift jetzt wirklich jeder Strohhalm irgendwie als Argument, um einfach nichts mehr machen zu müssen und einfach in Urlaub zu fliegen und einfach alles so. Leute haben einfach keinen Bock mehr, das ist einfach der Fakt und ich bin der eine Typ, der mit der Maske im Netto rumläuft. Da habe ich auch gar nichts gegen, so laufe ich halt im Netto rum. Nur der Gedanke, den ich hatte, war, jetzt stehen im September und so Dinge an. Zum Beispiel Konzert meiner Band, die nie mehr geprobt hat, wurde von Jahr zu Jahr verschoben. Wir haben halt immer gesagt, ja klar, wir spielen weiterhin sozusagen, haben das jetzt auch mal zugesagt, irgendwo in Arnsberg oder so und jetzt gibt es da diesen Termin. Wer weiß denn, wie die Welt im September aussieht? Also eins weiß ich, nicht besser als jetzt. Es ist, und auch dieses mit dem Booster habe ich irgendwie auch vor, aber mir ist auch vollkommen klar, wenn ich da hinfahre und dieses Konzert spiele, bin ich nachher krank. Also andersrum, ich kenne Bands, die spielen jetzt, als wäre nichts gewesen, einfach Club Touren und Shows und so. Und dann habe ich mal einen von denen gefragt und meinte, wie macht ihr das denn? Und er sagte, ja, wir haben das erste Konzert gespielt, die ganze Band war krank, alle anderen Bands waren krank und wie viel auch immer vom Publikum und es war scheiße. Sie nehmen es halt in Kauf, sozusagen. Krass. Also es ist halt so dieses, da habe ich halt keinen Bock drauf. Auf der anderen Seite denke ich dann so, wir haben jetzt gemerkt, das ist nicht einfach durch nach 2, 3 Jahren. Also ich kann mir das natürlich jetzt alles nochmal abknapsen und das nochmal alles sein lassen und so weiter, aber nächstes Jahr ist ja auch nicht besser. Es ist einfach, es wird ja nicht mehr besser, außer dieser Impfstoff ist zufällig wirklich so durchschlagend gut, dass das einen echten Sicherheitsschutz darstellt, was ich noch nicht wüsste. Also gehe ich jetzt erstmal nicht von aus. Das wird irgendwie besser sein gegen Omikron, aber okay. Das heißt, der Ausblick ist, entweder kippe ich alles, was mit Sozialleben und Gruppen zu tun hat, was kein Ausblick ist, irgendwie, oder man wird irgendwann anfangen, in dieses Risiko gehen zu müssen, wo alle anderen ja offenbar noch nicht mal mehr ein Risikogefühl haben, aber das ist ja das Problem von allen anderen. Ich halte es einfach da mit der Biologie. Wie verhalten sich Aerosole in Räumen und alles andere muss ich eigentlich nicht wissen. So, und das ist aber etwas, was mir, das macht mir so zu schaffen. Oder es gibt so Business-Treffen in Hamburg auf so einem Schiff. Total spannend, total nett. Also mit Leuten, die ich mal kennenlernen wollte und so weiter. Und dann wird da abends irgendwie essen gegangen. Ja, sowas mache ich halt jetzt nicht. Also so, und das ist dann so, verzichtest du auch da drauf? So, und was ist im Herbst, was ist im Winter, was ist nächstes Jahr, was ist übernächstes Jahr? Das lässt sich halt, wenn alle anderen es nicht machen, erstaunlich schwer sustainen, wie heißt das, aufrechterhalten. Und das merke ich gerade so und das nagt halt an mir. Und dann denke ich so, okay, bin fast 50, wenn ich nochmal ein Konzert spielen will, muss ich es einfach irgendwann auch mal machen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass man damit glücklich rauskommt.
Aber und ich fand entspricht ja zum Beispiel
auch nicht meinem... Ja, erzähl.
Nee, ich fand nur so krass, ich war... bin ja seit April im normalen Semesterbetrieb gewesen, was nicht nur bedeutet, dass ich Lehrveranstaltungen gegeben habe, in meinem Büro war, in Sitzungen war und so weiter, also immer mit Maske, ne? Sondern auch, dass ich mit dem Zug immer dahin gefahren bin und hier Sascha, mein Boyfriend ebenso und wir waren eigentlich total fest davon überzeugt, dass du, dass wir im am 1. April ungefähr hat das Semester angefangen, so ab 7. April krank sind. Und wir haben es beide nicht bekommen, die ganze Zeit nicht. Ich habe zum Schluss noch 50 mündliche Prüfungen abgenommen. Auch die habe ich alle mit Maske gemacht. Aber die Studierenden haben zum Beispiel auch in den Lehrveranstaltungen zum Ende hin, ich glaube ab Mitte Mai war das, keine Masken mehr getragen. Ne? Die mussten dann keine mehr tragen. Ich habe weiterhin Maske getragen, weil ich auch wusste, ich habe so ein paar Termine, da muss ich unbedingt hin, ein Vorstellungsgespräch und so, ne? Da, oder ich habe dann 50 mündliche Prüfungen, die in Präsenz stattfinden, wenn ich da vorher krank werde und die alle absagen muss oder verschieben muss, dann hassen mich 50 Leute plus meine Kollegin, mit der ich die zusammen gemacht habe. Wenn ich danach krank bin, nachdem ich 50 mündliche Prüfungen abgenommen habe, hasse ich die ganze Welt. Insofern habe ich die ganze Zeit Maske getragen und es ging dann auch, ne? Also ich bin bislang immer noch ohne Infektion. Denk auch, aber die ganze Zeit, das kann ja irgendwie alles gar nicht mehr sein und irgendwann wird sie kommen und sie wird ja auch irgendwann definitiv kommen. Mhm. Aber ich finde, mit dieser Gleichzeitigkeit, also ich muss die ganze Zeit performen sozusagen und mein normales Leben machen und dann kann ich aber alles andere nicht machen, das finde ich wirklich total bitter. Und da habe ich mittlerweile eben auch bestimmte Sachen, wo ich auch sagen würde, das ist unvernünftig, was ich da mache, aber ich mache es, weil ich sonst wirklich durchdrehe, glaube ich, oder keine Ahnung was. Oder alles so unfair finde, dass ihr wisst, was passiert, wenn ich alles unfair finde. Irgendwas brennt aus Versehen an.
Ja. Ich möchte nochmal kurz eine Information platzieren. Wegen dieser Maskenkiste, weil die letzte Zahl, die ich im Kopf habe, gibt es ja inzwischen zahlreiche Untersuchungen, was die Masken bringen. Also schon so eine OP-Maske verringert das Sicherheitsrisiko auf ein Zehntel, also erhöht das, nein, er verringert das Risiko auf ein Zehntel. Eine FFP2-Maske nochmal Faktor 10. Also so Pi mal Daumen ist es einfach, wenn du halt immer mit FFP2 rumgelaufen bist, so anstrengend das ist, hast du aber halt trotzdem einfach 100-mal weniger Infektionsrisiko als irgendjemand, der da einfach nur so im Hörsaal saß.
Genau. Aber ich muss die zwischendurch abnehmen, weil ich mir die Nase, ich hatte Allergie, ne? Ich muss mir zwischendurch die Nase putzen. Mhm. Ich muss die im Zug mal abnehmen, um was zu trinken und so. Da kann ja trotzdem immer was passieren dann, ne?
Ja.
Aber das ist sozusagen, das habe ich auch mal irgendwo gelesen, die haben auch mal so eine Untersuchung gemacht mit, also weil das ist ja auch immer so ein Argument, ne? Niemand kann diese Maske perfekt aufsetzen. Und da ist tatsächlich sozusagen eine Trugschlüsse, dass das total, also ich meine, natürlich wäre es geil, wenn das einfach 100% hermetisch abriegelt, tut es halt tatsächlich eh nicht. Und das ist aber nicht schlimm, weil sie haben dann irgendwie auch so quasi fast so quer übers Gesicht gesetzt und egal was du machst, solange du so ein Ding sozusagen über Mund und Nase hast, hilft das total relevant. Und wenn es dann sozusagen nicht perfekt sind, dann sind das halt irgendwie ein, zwei Schritte. Und selbst wenn du es dann kriegst, hast du dann immer noch sozusagen wahrscheinlich weniger Virenlast ist weniger schwer und so weiter und so fort. Also es ist, Masken ist wirklich sozusagen eines der großen Rätsel für mich, warum warum das nicht funktioniert. Aber mir geht es so ähnlich wie dir, Julia, dass das auch so die Überlegung, ne? Was macht man denn jetzt? Oder was hat Malia im Prinzip auch gesagt? Und ich versuche einerseits so ganz bewusst wahrzunehmen, was für Möglichkeiten gibt es, die ungefährlich sind. Also wir waren zum Beispiel diese Woche auf einem Geburtstagsessen, das draußen war. Und irgendwie, das, ich weiß gar nicht, wie das passiert, ich hatte irgendwie das irgendwann auch das Gefühl, dass ich der also weil es ist ja schon eine Weile her, dass es so mega krasse Regeln gab. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass man weiß, es gibt so halbwegs safe Sachen, die man machen kann, nämlich eben sich draußen treffen, ne? Wie auch immer. Solange man da nicht sich gegenseitig ableckt. Und dass das aber irgendwie auch sozusagen so verschwunden ist, ne? Also dass dieses Unsoziale so sich so verselbstständigt hat. Und das versuche ich ganz bewusst zu machen und dann tatsächlich auch so ein bisschen manchmal so Situationen, die nicht ideal sind und die dann aber so legen, dass man sich überlegt, ne, sind die Kinder, dann irgendwie ist es vielleicht ein Wochenende, wo die Kinder eh nicht da sind, hat man also diese paar Tage Karenzzeit, testet sich danach immer und so weiter und so fort. Also, weil ich auch tatsächlich großen Respekt habe, was da im Herbst, Winter nochmal auf uns zukommt, versuche ich so ein bisschen meine Sozialbatterie aufzuladen, was sehr lustig ist, weil ich tendenziell ein Mensch bin, der schnell überpeopelt ist. Aber momentan habe ich so das Gefühl, ah ja, zu wenig geht anscheinend bei mir doch auch.
Und das fand ich aber wirklich auch, als ich wieder ins Präsenzsemester gegangen bin, das war ja jetzt durchaus auch mit Aufwand verbunden, also Zugfahren, das auch nicht so gut geklappt hat. Das wissen ja alle, wie es im Moment mit der Bahn läuft. Und ne, ich habe dann immer in so einem Hotel übernachtet, weil das eben günstiger war, als mir jetzt eine Wohnung zu mieten. Das in dem Hotel, das war total schrecklich. Und trotzdem war ich... Und ich habe immer eine Maske getragen und es war natürlich trotzdem so viel, mein Leben war so viel geiler als vorher, weil es so schön war. Es war alles so schön. Ich war nachher zwar genauso erschöpft wie immer am Ende des Semesters mit dem Pendeln, aber ich war auch so glücklich zwischendurch. Und ich bin total froh, dieses Semester jetzt gehabt zu haben. Und die Uni, an der ich arbeite, die hat jetzt auch schon gesagt, das Wintersemester wird auch als Präsenzsemester stattfinden. Das ist deswegen, glaube ich, machen die das, weil die Leute, die studieren, ja vielleicht auch eine Wohnung brauchen oder ne, irgendwie eine Form von Ansage brauchen. Kann natürlich trotzdem passieren, dass es dann wieder nicht läuft oder abgebrochen werden muss. Aber ich bin total froh, dass ich zumindest dieses Semester jetzt zwischendurch habe, einfach als Pause von 2 Jahren Homeoffice und Homeschooling, wollte ich schon sagen. Wie heißt das denn? Online-Lehre heißt das.
Bist du auch sowas, Patricia?
Ja, aber... also, genau. Solange es nicht 36 Grad auch noch ist. Ja, ich habe das schon auch, aber also ich habe eben, wie gesagt, den Vorteil auch, dass ich ja A, gerne alleine bin und auch wenig Menschen mag und nur bestimmte. Und ich versuche halt, mich regelmäßig mit Einzelnen irgendwie zu treffen und zu gucken, wie man das machen kann und finde es natürlich auch schade, dass man bestimmte Dinge einfach zum jetzigen Stand gar nicht mehr machen kann und spüre auch immer so ein bisschen, dass ich mir denke, wenn ich sehe, alle anderen machen das und machen das ja auch schon ewig und das bedeutet ja, oder ich kann das gar nicht in Worte fassen, also es ist so eine Bitterkeit auch damit, weil ich mir immer denke, wenn man einfach von Anfang an sich radikal eingeschränkt hätte, dann hätte man eben nicht hinterher irgendwie 3 Jahre und müsste immer hoffen, dass doch ein Impfstoff kommt, der irgendwie an 25 Stellen in der Lage ist, Mutationen irgendwie abzufangen. Ach, es ist eine große Gefühlsgemischlage. Und auf der anderen Seite finde ich halt auch echt so schade, dass die Sachen, die in der Pandemie auch gut waren, also zum Beispiel, dass ganz viele Kongresse und Veranstaltungen auch online stattgefunden haben und gerade in dem Bereich Care-Arbeit und so weiter, bedeutet das ja einfach auch Zugänglichkeit und Teilhabe für ganz viele Menschen, die sich eben nicht leisten können, zu reisen oder sich 2 Tage Zeit zu nehmen, um eben auf eine Konferenz zu gehen mit Anreise, Abreise etc. Und das finde ich total schade, dass die guten Sachen nicht beibehalten werden, dass man nicht mindestens zum Beispiel Hybrid-Veranstaltungen macht oder weiß ich nicht, dass es so einen Fortschritt vielleicht auch gab in Richtung, wie welche Methoden gibt es irgendwie doch noch in Kontakt zu treten, weil die Leute wollen das ja gerne. Und wenn man so sich eben sagt, gut, das geht halt eben nicht, dass man zu 300 im Raum ist, was haben wir denn gelernt die letzten 2 Jahre? Und das, ja, also ich hab so viele Fragezeichen im Kopf auf dieses ganze Thema, dass sich, glaube ich, mein Hirn wirklich einfach total eingemummelt hat in die eigene Welt und in die 5 Freunde und Freundinnen, die ich habe und die 3 Aktivitäten. Ich habe ja dieses Jahr zum Beispiel, also für meine Verhältnisse, unfassbar viel Sport gemacht. Also gewandert und Fahrrad gefahren und alles, was ich früher nie gemacht habe. Und das ist ja aber auch was Schönes. Also zumindest empfinde ich das jetzt so. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie nur so eingeredet, weil es gerade nicht anders geht, als alleine irgendwo rumwandern.
Geht mir auch so. Also ich bin noch nie im Leben so viel mit Micha zum Beispiel und anderen spazieren gegangen. Also das heißt auch tolle Gespräche und mehr Bewegung. Mhm. Also tatsächlich, das hat sich auch einfach so eingebürgert. Ist einfach voll nett. Winter, ja. Sommer, egal.
Das fand ich tatsächlich auch ganz interessant, weil das ist ja, das kommt ja so ein bisschen, ich fühle mich manchmal wie so ein geisteswissenschaftlicher Plebs, weil es gibt auch sozusagen dieses Konzept des Flanierens, das so früher Schriftsteller miteinander gemacht haben und so. Und das ist eigentlich eine der schönen Sachen, die ich auch, das fing ja an mit, man hat das im Winter gemacht, weil im Winter draußen sitzen geht ja nicht. Deswegen ist man dann spazieren gegangen.
Ja, um mich zu erfrieren.
Genau, und das hat sich aber jetzt sozusagen, ich habe das jetzt auch manchmal gemacht, dass man einfach geht und dabei redet und das ist total gut.
Mhm. Ich hatte auch gepodcastet und dabei geredet sogar.
Ja, stimmt.
Ich habe auch Podcast geredet. Wow.
Wahnsinn, ne?
Ich hab auch neulich meinen Podcast im Spazieren aufgenommen. Das war auch ganz toll.
Ja.
Aber bei mir ist das total anders. Ich bin auch jeden Tag spazieren gegangen und ich habe alles gehasst am Ende. Wirklich. Ich fand das überhaupt, das war so klar. Ich muss das kurz sagen, weil danach, jetzt bin ich ja nicht spazieren gegangen, weil ich jetzt wieder quasi natürliche Bewegung hatte, weil ich meine Lehrveranstaltungen stehend gebe und weil ich von A nach B laufe und dann habe ich das Kabel vergessen, dann muss ich nochmal schnell ins Büro und dann muss ich überhaupt vom Büro zum Hotel und so weiter. Und auch das war da, auch darüber war ich so glücklich, dass ich nicht irgendwie mittags denken muss, komm jetzt, du musst jetzt 8000 Schritte machen, los, geh jetzt.
Aber ich glaube, das ist ein Unterschied.
Cool, hier ist ein zweites Blatt gewachsen an dem einen, zwei, geil, richtig geil.
Aber ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich glaube, das ist nicht, worüber wir gerade reden. Wir haben ja geredet, du triffst dich mit Leuten, spazierst mit denen und redest dabei und dann ist quasi egal, wo du ran hast. Das, was du jetzt erzählst, das ist, glaube ich, was anderes und das hatte ich auch. Du hast also eine Runde oder zwei in der Stadt, die gehst du jeden Tag und denkst dann irgendwann, okay, ich kenne auch jemanden, der hatte das auch, glaube ich.
Ja, ja. Aber lass uns doch noch mal über was anderes als über die Scheißpandemie sprechen.
Ich hatte jetzt gerade gedacht, wir könnten noch sozusagen so eine Kurve nehmen und weil es gerade so, ne, also Dinge, die uns so ein bisschen glücklich machen, was Schönes, ob wir so.
Ich hätte da was.
Ja, was? Sag doch mal.
Ja, habt ihr denn bemerkt, dass wir Geburtstag hatten? Es gibt den Twitter-Kanal Nullnummern. Aha. Und der hat nämlich getwittert vor 3 Tagen. Wir haben heute den 4. August, also es war am 1. August.
Aha.
Heute Geburtstag der Weisheit, 1.8.2011.
Aha.
Aha.
Na, das dies ist ein 11 Jahre alter Podcast.
Wo ist denn, wo sind denn die Geschenke? Also, und vor allen Dingen, wieso frage ich das und nicht Frau Kirsche?
Ja, ich versuche immer noch zu rechnen. Ja,
think about it.
Da stimmt doch irgendwas nicht.
Das stimmt irgendwas, aber wirklich nicht.
Aber schön. Ja, dann herzlichen Glückwunsch an uns. sag ich mal.
Ja, 11 Jahre, ey. Wie kommt dir das denn vor? Du bist ja das einzige Gründungsmitglied.
Ja, ich habe ja zwischendurch manchmal so, wie lange kann man sowas machen? Ich bin ja auch in einem Alter, wo ich manchmal Angst davor habe, irgendwo zu stehen und alle oder irgendwas zu machen, wo alle Leute denken so, ach, kann der Richter jetzt mal. So, da reicht ich mich natürlich mit einem Podcast, der so alt ist und kein Thema hat, natürlich auch manchmal, wo ich denke so, habt ihr da überhaupt noch Lust drauf? Haben die HörerInnen noch Lust drauf? So, muss man das noch machen? Soll man das noch machen? Genau. Aber das ist vielleicht auch meiner eigenen, sozusagen der allgemeinen Stimmung.
Ich kann aus sicherer Quelle sagen, dass der Weisheit von einem Hörer einer der Lieblingspodcasts ist. Und solange wir einen Hörer oder eine Hörerin haben, die sagt, der Weisheit ist mein Lieblingspodcast, haben wir eigentlich eine Verpflichtung, weiterzusenden.
Ist es so?
Ja.
Oh, eine Verpflichtung.
Gilt es auch für Familienmitglieder? Oder
ist denn das noch so?
Wie ist das noch so?
Ich dachte, du meinst jetzt diesen einen ganz bestimmten Hörer.
Ja, den meine ich, aber vielleicht meinst du nicht denselben.
Aber gibt's den denn noch? Hört er noch?
Alle hören.
Aber jetzt, ist das sowas Neffiges oder ist das sowas anderes?
Was Neffiges? Was ist das für ein Wort?
Wie mein Neffe.
Ja.
Ist es sowas wie mein Neffe, der uns immer hört? Ich weiß gar nicht, ob der uns überhaupt immer noch hört. Oh ja, Gott,
eben,
Gott.
Eben, das war meine Frage.
Ach so.
Ich frag den mal. Aber was ist denn die Person, die du im Kopf hast? Ist es sowas wie mein Neffe? Oder ist es jemand, mit dem wir nicht verschwägert?
Genau, letzteres.
Nicht. Ich komm mal nochmal rein.
Woher weißt du das?
Wurde mir mitgeteilt.
Wieso wurde dir das mitgeteilt?
Weil wir zufällig geredet haben.
Wieso rede ich nie mit HörerInnen? Ich bin deprimiert.
Ja, Markus.
Overpeopled.
Ich hab manchmal das Gefühl, ich mache alle Podcasts und bin der am wenigsten davon hat. So.
Nee, das bin ich.
Rosen auf dem Weg. Ja, aber du...
Aber
nee, das glaube ich nicht, Malik, weil ich glaube, du bist schon berühmt für Podcasts. Also mein Audiodump ist ja quasi dein Podcast.
Ja, und die Menge an Feedback korreliert auf gleiche Art mit der Menge von Downloads, wie wahrscheinlich bei dir.
Ja, aber kriegen die anderen, die den Podcast mitmachen, mehr Feedback?
Nein. Doch. Wenn, pass auf, jetzt, ein bisschen anders, als ich dachte, aber doch, alle lieben den pöbelnden Ben, der in Audiodump ist, der noch nie einen Podcast gehört hat, der Podcasts hasst, der immer sagt, er ist nur dabei, weil ich ihn da reingezerrt habe, aber den lieben alle.
Ja.
So, mir hat noch keiner gesagt, oh Malik, na, stimmt nicht ganz, aber so, Malik, toll, dass du irgendwie auch irgendwie so, ja, aber nie, also das ist überhaupt kein Verhältnis. Ich habe mal die neutrale Frage gestellt, warum hört ihr Audiodump, welche Themen würdet ihr euch wünschen, was für Gäste, Gästinnen und so, und dann kamen alle so, boah, Ben, wenn Ben rantet, mega geil, der Hund von Ben, alles, der Hund von Ben hat mehr Feedback bekommen, da hat niemand, kein einziger hat gesagt, ey Malik, geil, dass du seit 5 Jahren dir als einziger, was du in jeder Folge dabei, dass du dir den Arsch aufreißt dafür, niemand, genau null. Du, weißt du, Markus, ist das bei dir auch so? Du wirst so als geiles Inventar so vorausgesetzt, so wie Abflussrohre. So, wenn die nicht da sind, dann schreien alle. Aber niemand interessiert sich für Abflussrohre.
Ne, mein Bild ist ein kleines bisschen schöner. Und ich frage mich.
Wir sind Infrastruktur.
Aber kritische Infrastruktur. Ich sag,
klatsch doch mal.
Das ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Weil ich finde ja eine gute. Es gibt ja zwei Arten von Moderation. Es gibt ja die Präsenzmoderation, also nicht im Sinne von körperlich vor Ort, sondern da geht es um den Moderator. Ja, das ist eine Show eher als sozusagen. Ne? Mhm. Und dann gibt es halt die Moderation, die vor allen Dingen dafür da ist, irgendwie zusammenzufassen, eine Dramaturgie zu leiten. Mhm. So
Schiri, Regisseur.
Genau. Bin. Und das mache ich ja vor allem, also hier sozusagen noch am allerwenigsten, weil ja dankenswerterweise auch andere Menschen moderieren. manchmal.
ich weiß nicht, wen er meint. Wisst ihr, wen er meint?
Und, nee. und diese Art von Moderation ist halt sozusagen, ist der rote Teppich, ist das goldene Geländer und so. Also es ist tatsächlich so, es ist ganz schön, wenn es da ist, aber im Zweifel geht es halt auch ohne.
Denkt man, bis die Sendung auseinanderfällt, wenn dann die Moderation fehlt.
Ja.
Ja, okay, aber Rechtsbelehrung zum Beispiel? Nee, da bist du doch sehr involviert.
Ja, aber also wenn man ganz explizit fragt, wir machen einmal in 4 Jahren so eine HörerInnen-Umfrage und da hält sich das so die Waage, ne? Der Richter mit seinen Nachfragen, der nervt total und der Richter, der fragt immer genau im richtigen Moment nach. aber ich habe schon das Gefühl, dass sozusagen, dass die Wertschätzung vor allen Dingen Thomas und den Gästen gegenüber kommt, was auch total nachvollziehbar ist und ist beim Chaos Radio ähnlich, weil die bringen ja den ganzen Content. Mm. Ne, also alles, was man da lernen kann, kommt ja nicht von mir.
Mm. Ja, so. Es ist halt das Fachpersonal irgendwie. Mm.
Und das ist so, und das Schwierige ist, ich habe ja sofort eine Stimme im Kopf, die sagt so, Markus, darfst du dir darüber überhaupt Gedanken machen? Du als weißer alter Mann, der ins Internet sprichst mit deiner Stimme. So, ja, darfst du dich dafür bedauern, dass du nicht so geil gefunden wirst?
Du bist doch eine Person, klar. Aber würde mich mal interessieren, wie ist denn das, Nuff und, ich meine, ihr beide seid ja auch, Nuff und Frau Kirsche, ihr seid ja auch in der Öffentlichkeit, in Präsenz, teilweise auch in einer Funktion bloß. Ich denke jetzt gerade an Professorin sein. Du vermittelst Material, aber du bist ja vielleicht, ich weiß nicht, wie viel du inhaltlich mit deinem Material verknüpft bist. Also ist es dein Song, den du da spielst oder ist es, du bist die Reproduktionsmaschine?
Nein, das ist mein Song.
Ist dein Song. Und wie ist da so das Ego, wie wird das gestreichelt bei euch beiden?
Kirsche zuerst. Im Job meinst du jetzt?
Zum Beispiel. Meinst du jetzt?
Ja. Im Job ist es ganz nice, ja.
Alle knien von dir, weil sie die Note von dir kriegen, oder?
Weil ich nett bin.
Geil.
Und lustig.
Im Job ist ganz nice.
Und wütend.
Kann ich mich nicht beschweren.
Ah, ist doch schon mal was.
Tue ich aber auch nicht.
Und die schmelzende Frau Nuff?
Naja, also mein Hauptjob hat ja nichts damit zu tun, dass ich als Person irgendwie auftrete, sondern dass ich irgendwie Dinge zusammenhalte und kommuniziere. Hm. Und von daher
Das Beste. Welche Sendung moderierst du?
Bitte?
Welche Sendung moderierst du?
Das Bestsellertum?
Na, das ist ja auf, also das ist auf eine andere Art total toll. Ich weiß gar nicht, ich finde das immer ganz schwierig, das kann ich ja nicht so direkt auf meine Person zurückführen, ja, weil zum Beispiel nicht. Mental Load, nee, habe ich ja nicht erfunden. Und das ist ja
Du bist so eindeutig kein Mann. Selbstverständlich verengt sich das Thema auf deine Person und nur auf deine Person.
Na, also ich nee, also das fände ich auch falsch. Sagen. Ja, würde vielleicht ein Mann sagen, aber das macht es ja nicht richtig. aber was halt total schön ist, ist ja tatsächlich eben so der persönliche Austausch und immer wieder auch zu hören, dass dadurch, dass Menschen meine Bücher lesen, sich Dinge in ihrem Leben auch verbessert haben. Und das ist halt ein total tolles Gefühl, also dass ich irgendwo wirklich was Gutes bringen kann. Und das fängt ja an von bei den Geschichten über Medienzeiten, wo sich Familien ewig gestritten haben, wirklich zu hören, wir haben das mal anders gemacht und seitdem ist es kein Dauerstreit mehr und wir hören uns plötzlich zu. Also warum sorge ich mich und warum ist es für meinen Kind, Jugendlichen so wichtig oder so ein großer Teil im Leben? Und das ist tatsächlich was mich total erfüllt mit Freude, weil ich da, also das ist ja mega pathetisch, aber so, das ist wirklich so Lebenssinn, also dass ich denke, so da habe ich was bewegen können. Und wenn es nur für eine Person ein bisschen besser ist oder man wenigstens ein Comic Relief hatte, wenn man irgendwie feststellt, okay, ich bin irgendwie nicht alleine und das kann man irgendwie noch so halbwegs lustig sehen, statt zu verzweifeln. Das ist ja was mir ganz viel im Leben gibt.
Das ist doch geil.
Auf jeden Fall, ja.
Ja.
Ich finde ja, das führt uns also fast schon relativ direkt zu einer Frage, die Malik hat.
Oh ja, also ich sag mal so, das ist eine Frage, die meine Mutter hat. Und die Frage, die sie mir gestellt hat.
Ich meinte eine ganz andere, aber auch gut.
Ich dachte auch gerade, hä, wie geht das denn jetzt zusammen?
Ja, aber stimmt. Okay. Es gibt in der Sendungsvorbereitung gab es eine Frage, die hätte jetzt wunderbar an diese Stelle gepasst.
Hilf mir.
Weil es darum geht, sozusagen, wie man sich fühlt, wenn Menschen in der Umgebung Dinge erreicht haben. Und ich weiß nicht, du hast das nicht Superhelden.
Die hab ich also gelöscht.
Superstar. Du hast sie gelöscht. Die hätte so gut hier hingepasst. Gut.
Die habe ich gelöscht.
Warte, dann lass mich
jetzt. Spul zurück und Malik redet einfach an der Stelle weiter.
Also es ist ja auch so, ne, also wenn es Menschen wie Patricia gibt, die eine Spiegel-Bestseller-Autorin ist, wenn die sozusagen ihr Lebenswerk vollbracht haben, dann werden die ja manchmal sozusagen nicht nur die Dinge, die sie gebracht haben, sondern auch die Sachen, die einfach ihr alltägliches Leben sind. Ich habe neulich in der alten Bücherkiste ein Buch gefunden von Goethes Briefe an Frau von irgendwas, wo ich denke, das ist jetzt Weltliteratur, aber eigentlich hat er nur eine Frau geschrieben. Und so eine Dinge werden gesammelt und dann in Museen ausgestellt. Und dazu hat Malik eine Frage.
Wow. Wow. Goldenes Geländer Deluxe. Also, genau. Ich bin relativ faul, deswegen delegiere ich meine Fragen an meine Mutter. Und meine Mutter hat gefragt.
Ich muss noch mal kurz einen Einschub machen. Ich habe manchmal das Gefühl, ich sollte diesen Podcast vielleicht machen mit dem Internet und Maliks Mama. Und ich weiß noch nicht genau, wodurch sich Frau Kirscher ersetzen lässt.
Mach einfach ein Feuerzeug an, ist ja gut.
AI. Also die Frage, um die es geht, ist, würden mehr Leute in Museen gehen, wenn sie kostenlos wären? Also die Museen, nicht die Leute.
Ist sehr einfach zu beantworten.
Ich dachte mir schon, eigentlich müsste man Frau Nuff, weil du bist so jemand, du gehst ja sogar in Museen.
Ja, wir waren jetzt neulich auch in einem Museum und da habe ich wieder gedacht.
Hallo, ich gehe auch ins Museum.
Das,
in den Shop.
Das hat für die ganze Familie über 50 Euro gekostet. Und das finde ich ehrlich gesagt also absolut unmöglich. Das geht einfach nicht, dass ein Eintritt für eine Familie ins Museum so viel Geld kostet und dass es ein Privileg ist, sich das leisten zu können. Und es gibt natürlich auch günstigere Museen, aber also der Preis ist einfach das.
Ich muss aber an der Stelle tatsächlich noch mal da ein bisschen eingreifen, weil das ist tatsächlich ja gar nicht die Frage. Die Frage ist ja, glaubst du, dass mehr Leute hingehen würden?
Ja, das glaube ich.
Warum?
Ja, weil das einfach unerträglich teuer ist und das Interesse ist, glaube ich, auf alle Fälle da. Und ich kann zum Beispiel von mir selber sagen, ich hatte jeweils in der Elternzeit eine Museumsjahreskarte von dem preußischen Kulturbesitz hier. Das sind, weiß ich nicht, vielleicht 25 Museen in Berlin. Und die Jahreskarte war damals vielleicht 120, 140 Euro. Und da aber so der durchschnittliche Eintritt in ein Museum so 12, 14 Euro kostet, wenn man wirklich regelmäßig geht, hat man das ja sehr schnell raus. Und was passiert ist, ist tatsächlich, ich habe mir immer gesagt, einen bestimmten Tag in der Woche gehe ich. Und ich gucke mir alle Museen an und zwar also natürlich erstmal meinen Interessen folgend, aber dann auch sowas wie das Musikinstrumentenmuseum oder das Kupferstichmuseum, also Museen, von denen ich jetzt aufs Erste nicht gesagt hätte oder über Alltagsgegenstände, dass das mich brennend interessiert. Und das waren durchweg schöne Ausstellungen, die was mit mir gemacht haben, wo ich Dinge gelernt habe etc. Und das Tolle war, dass dieser Druck auch weg war, dass das Eintrittsgeld irgendwie mich, also dass ich dann so und so lange da bleiben muss und so. Und das war ja auch mit Baby irgendwie schwer, weil ein Baby kann ja auch nach 20 Minuten mal keine Lust haben und wenn man dann irgendwie 12 Euro Eintritt gezahlt hat, dann ja, ist das irgendwie blöd und ärgerlich. Aber auf jeden Fall hat damals diese Jahreskarte einfach bei mir bewirkt, dass mein Interesse viel größer geworden ist, dass ich mich mit Dingen beschäftigt habe, mit denen ich mich sonst nicht beschäftigt hätte und eben ganz viel Inspiration auch mitnehmen konnte und auch manchmal einfach durch ein Museum gehen konnte und sagen konnte, okay, das verstehe ich nicht und ich will jetzt nicht zu jedem Werk irgendwie 5 Tafeln lesen, bis ich in die Tiefe eingestiegen bin, um zu verstehen, warum das jetzt irgendwie besonders wichtig ist. Und das ist auch was Tolles gewesen, also einfach mal Dinge quasi gleichgültig gegenüber zu sein und eben zu sagen, das ist offensichtlich nichts für mich und es gibt noch 10 andere Museen, die mir mehr liegen.
These, das ist vielleicht sozusagen anekdotische Evidenz und ich könnte mir vorstellen, es würde ein bisschen steigen, aber gar nicht so viel, weil wenn das einzige Merkmal ist, was sich ändert, also der Eintritt im Museum, dann fehlt sozusagen eine zweite Ressource für Menschen, die sich das nicht leisten können, die einfach keine Zeit für sowas haben. Also weil mein Verdacht wäre, dass sozusagen Menschen, die für die Museumseintritt zu teuer ist, sich eh vom Kapitalismus gedrängt in einem Leben befinden, wo sie unfassbar viel arbeiten müssen, da auch irgendwie hinkommen müssten und dann auch vielleicht sozusagen an den wenigen freien Zeiten gar nicht in ein Museum gehen wollen. Also es würde wahrscheinlich so ein bisschen steigen, aber wahrscheinlich gar nicht so viel, wie man denkt. Weil, wenn man die Frage umdrehen würde, würde ich sagen, wenn man es umdreht und fragt, wie kann man erreichen, dass mehr Menschen ins Museum gehen, ist die Antwort klassischerweise Kapitalismus anzünden. Weil die Menschen brauchen die Zeit, um die Muße, um überhaupt auf die Idee kommen zu können, ich gucke mir jetzt was an. Das ist meine Theorie. Frau Kirsche?
Also ich würde da nicht zustimmen. Ich glaube auch, das, was es braucht, ist, also ja, es braucht eine reduzierte Wochenarbeitszeit, das eh, aber es braucht, glaube ich, auch eine Mischung aus wirklich geringeren Preisen und einer besseren Museumspädagogik vielleicht auch, ne, die irgendwie anders anpackt. Weil ich würde schon sagen, es ist total wichtig, eben Brot und Rosen, Bread and Roses zu denken und nicht nur Brot zu denken. Also nicht nur, wir brauchen gutes Einkommen oder eine sichere Versorgung, sondern wir brauchen eben auch diesen schönen ästhetischen, kulturellen Aspekt im Leben. Und auch der muss irgendwie gefördert werden. Die Frage wäre jetzt eben, wie bekommt man das am besten hin? Und ich würde trotzdem eben sagen, eine Verringerung der Eintrittspreise ist immer der erste Schritt, um es mal auszuprobieren. Und wie man dann aber eben die Leute dann konkret ins Museum bekommt, ist sicherlich nochmal eine anders zu bearbeitende Frage. Aber ich würde auch sagen, es ist einfach zu teuer. Und man sieht es auch daran, dass ja zum Beispiel in London viele Museen umsonst sind. Auch die ganz großen, beeindruckenden, ne, wo man dann mal sagen kann, ich habe jetzt XYZ gesehen oder ne, ich habe jetzt irgendwas total Tolles erlebt oder was ich vielleicht auch aus anderen Zusammenhängen kenne. Und die sind halt einfach ja auch total beliebt und voll und teilweise ja auch gut aufgearbeitet, dass es für Kinder andere Informationszugänge gibt oder andere Mitmachmöglichkeiten oder auch für Erwachsene natürlich.
Das ist übrigens auch nochmal, wenn man das sozusagen langfristig denkt, es gibt doch irgendwie diesen Spruch, wenn man als Kind nicht im Museum war, dann hat man da irgendwie als Erwachsener auch kein Interesse. Das ermöglicht ja auch quasi so eine Niederschwelligkeit, dass man eben doch mal wagt, mit Kindern ins Museum zu gehen. Und das auch regelmäßig zu tun und Kindern überhaupt diese Möglichkeit zu schaffen, dass das auch eine Art ist, wie man eben Freizeit verbringen kann. Und ich muss da echt, ich muss da gerade an ein sehr, sehr schönes Erlebnis denken, wo ich mit meinem damalig, weiß ich nicht, 4-5-jährigen Patenkind in einem Museum für moderne Kunst war. Und wir uns ein paar Sachen angeguckt haben. Das waren so viele kleine Räume. Und in einem Raum war eben so sehr abstrakte Kunst. Und da ist es einfach so, also mitten im Raum stehen geblieben und hat ganz laut gesagt, oh, schade, keine Kunst. Und ist enthusiastisch in den nächsten Raum gelaufen. Das werde ich nie vergessen. Einfach so schön, das mit Kinderaugen zu sehen. Und diese das ist übrigens auch eine Empfehlung.
Bleib mal stopp, bevor du die Empfehlung aussprichst, in welchem Museum man gehen kann. Ich würde gerne erst von Malik noch hören, was er denn selber zu der Frage sagt.
Ich habe nur ein Gefühl dazu. Ne? Ich kann es nicht unterfüttern mit irgendwas. Ich bin jetzt jemand, der sozusagen dank meiner Mutter auch schon häufig, auch als Kind und so, ich sag mal, mit ins Museum geschleppt wurde. Das sieht dann meistens so aus, man hat keinen Bock, will nicht mit, dann ist man einmal dort, auf einmal plötzlich so viele interessante Dinge, aber jedes Mal wieder das gleiche Spiel von vorn. Es hat nicht dazu geführt, dass ich, also bei mir wäre es jetzt keine Geldfrage, ob ich ins Museum ginge oder nicht, und ich gehe trotzdem nicht, obwohl ich, wenn ich dann mal dort bin, viele Dinge auch cool finde. Ich muss aber hingeschleppt werden. Hm. Liegt auch manchmal einfach an persönlicher Präferenz, da bin ich jetzt das, ich kann nicht immer von mir ausgehen, aber das ist mein Erleben. Es wird einfach nicht alle erreichen und nicht jede und jeden interessieren, was auch okay ist, aber ich stimme euch auch zu, eigentlich darf das nichts kosten müssen. Und das würde dann auch zu so Dingen führen wie, ja, mit der Schule ist es selbstverständlich, dass man einmal im Monat in irgend so ein Museum geht, gerade in so Großstädten, wo die sowieso alle nebeneinander liegen, sage ich mal, muss ja nicht immer eine riesen Klassenfahrt sein, weil dann egalisiert das quasi diesen jugendlichen Zugang dazu, und die 10, die keinen Bock drauf haben, die gehen halt dann nie wieder in ein Museum oder so, aber es wird bei Leuten hängen bleiben, die das sonst einfach vielleicht nie gemacht hätten oder wo die Eltern es nicht gemacht haben oder was auch immer, und wenn das aber jedes Mal auch dann ein riesen Kostenfaktor mit Organisation der gesamten Klasse ist, ist es ein Problem, und ja, das würde ich auch rausnehmen, wenn ich es jetzt entscheiden könnte. Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass dann plötzlich alle Museen permanent randvoll sind. Es interessiert einfach nicht jeden alles. Manche möchten RTL 2 gucken, die wollen halt nicht Chagall. Und das ist ja dann, ist dann halt auch so.
Okay, verstehe. Na gut, also liebe Politik, gerne mal ausprobieren.
Wie so ein 9-Euro-Ticket,
wie so ein Züge voll. Ich wollte es gerade sagen, genau. Wie so ein 9-Euro-Ticket, aber für Museen. Genau, und Patricia, du hattest noch eine Empfehlung.
Ich hatte die Empfehlung, Stichwort Kinder. Es gibt ja tatsächlich oft für Kinder aufgearbeitete Audioguides, und die nehme immer ich. Weil da sind nicht so viele Fremdworte, und das wird nicht vorausgesetzt, dass man irgendwie den ganzen riesen Kontext hat, und es gibt keine Referenzen, die man nicht versteht und sich dann dumm fühlt. Also immer den Kinder-Audio-Guide leihen. Mhm.
Ich würde generell sagen Audio-Guide leihen, aber sage ich auch noch, weil ich sage, ich immer so, nein, das ist Quatsch, das ist nur Abzocke mit Geld, und natürlich sozusagen gibt es viele Museen, wo es nochmal extra zahlen muss. Aber es lohnt sich tatsächlich auch, und genau.
Und außerdem gibt es in Brügge ein Pommesmuseum.
Was?
Just so you know.
Warte mal, warte mal, warst du da?
Ja.
Gibt es das Museum immer noch?
Ja. Ist nicht aufgegessen.
Ist es leer?
Ich habe es nicht aufgegessen. Es war ja kein Mayo-Museum.
Dann ist es auch schon in Brügge, und plötzlich ist alles schön.
So, wir schaffen jetzt noch ein schnelles Thema. Und da hätte man vielleicht auch ausführlich drüber reden können, aber vielleicht können wir es auch mit einer Umfrage belassen. Und zwar hatten wir neulich eine interessante Situation. Da ging es darum, es gibt doch so ein schönes Fremdwort, was für diese Art von Artikel.
Ich weiß gar nicht.
Hygieneartikel?
Ja.
Genau, da ging es darum, Hygieneartikel zu,
ach so,
zu kaufen.
Geil, ich dachte sowas wie Essay.
Ja, ich habe auch, deswegen Reportage. Stand ich total offen, welcher Artikel, um Gottes Willen, in welcher Zeitung.
Es ging um Hygieneartikel, und dann sozusagen, es gibt bei uns so eine Auftrag, also wenn wir einkaufen im Supermarkt oder was auch immer, so warentäglichen Bedarf, wird das auf eine Liste geschrieben, und dann teilen wir das, also quasi so eine Art Haushaltskasse. Und da ging es aber immer darum, naja, aber das brauchte ich sozusagen, das brauche ich ja nicht auf die Liste zu schreiben, weil benutze ich ja nicht. Und dann war ich so, also, und zwar aufgrund dieser ganzen Diskussionen, die es darum ging, ne, also sollten Hygieneartikel
sag doch mal Binden.
Binden, Tampons, alles, was sozusagen mit Regelblutung zu tun hat. Da gab es ja die Diskussion, die sollen eigentlich in öffentlichen Gebäuden kostenfrei zur Verfügung stehen, genau wie Klopapier. Und das ist sozusagen das, was ich aus dieser Diskussion, ich war natürlich auch mal ein Mann, der sozusagen dann nicht genauer darüber nachgedacht hat, aber nach dieser Diskussion war für mich eigentlich sozusagen so völlig klar, das ist was in einem gemeinsamen Haushalt Waren des alltäglichen Bedarfs sind. Punkt. Also die sozusagen, die so zum einfach dazugehören, die man braucht sozusagen, und die sind ja auch nicht nur sozusagen für die Menschen, die Regelblutung haben im Haushalt, sind ja auch, wenn andere Menschen, die das vielleicht auch haben, vorbeikommen und dann sich da was rausgreifen und so. Also ich finde das gar nicht, ich fand das gar nicht sozusagen, ich war gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich mich nicht daran beteilige, die zu bezahlen. Ich würde jetzt kurz eine Umfrage machen. A, wie seht ihr das konkret auf diese Frage beantwortet? Und B, wo würdet ihr die Grenze ziehen, Patricia?
Das kann ich nicht kurz sagen. Also mit den Hygieneartikeln hast du mich ja mittlerweile überzeugt, dass es okay ist, das gemeinsam abzurechnen. Und der Einfachheit halber würde ich sagen, im gemeinsamen Haushalt, wo man so vom Bauchgefühl denkt, man ist einander zugewandt und dann muss man nicht irgendwie über, du isst ja den Schimmelkäse und ich esse den nicht, sondern das gleicht sich ja dann hoffentlich aus, weil der andere dann dafür den Joghurt nie isst oder so, und dann macht man einfach halbe-halbe. Aber witzig, dass also selbst nach dieser ganzen Diskussion, dass es öffentlich kostenlos sein sollte, dass ich selbstverständlich fand, das sind ja Dinge, die ja nur die Frauen hier im Haushalt nutzen.
Kirsche, wie macht ihr das?
Das ist ein, so wie Klopapier.
Ja, okay. Und Malik?
Ich habe diesen gemeinsamen Haushalt nicht, deswegen ist das so ein bisschen anders. Ich bin eher so, ich bin ja dann, wenn die Freundin hier ist, sozusagen eher Gastgeber und habe dann eher die Motivation, oh, ich möchte irgendwie alles vorhalten, was dann irgendwie sich gut anfühlt. Sei es irgendwie der Kaffee, ich trinke überhaupt keinen Kaffee, aber dann kaufe ich irgendeinen tollen.
Na, aber, so und so. Aber sozusagen, ich will gar nicht vorgreifen, aber sozusagen der theoretischen Spekulation wegen, wie würdest du es denn halten, wenn ihr einen gemeinsamen Haushalt hättet?
Meine erste Sache wäre wahrscheinlich, dass, also anders als bei Kondomen, wo ich sagen würde, das ist eine Sache von beiden, wäre mein Erstreflex, ah, okay, das ist ihr persönlicher Hygieneartikel, so wie ich, weiß ich nicht, meine habe, Rasierapparat oder was weiß ich. Aber ich wäre da jetzt auch nicht dogmatisch. Oder wenn es um sowas geht wie, teilen wir einfach den Einkauf dann durch zwei, da wäre ich dann auch schnell dabei. Aber wenn es jetzt spezifisch um die Binden geht und man müsste Dinge auseinanderrechnen, wäre ich erstmal bei so, okay, da bin ich jetzt nicht so direkt beteiligt.
Ja, wenn du immer so viel Spaß mit deinen Binden hast, dann muss man ja dann nichts dazu zahlen. Nee, aber wenn du es sowieso auch schon vorhältst, selbst wenn man, weil das hätte ich nämlich auch gefragt, in Zeiten, wo man noch nicht mit einer menstruierenden Person zusammengelebt hat, ob man da Dinge vorhält. Weil ich, für mich sind Männer zum Beispiel, die keine Kloeimer haben, auch völlig unverständlich.
Das stimmt.
Das ist ein Kloeimer?
So ein kleiner Eimer.
Aber das muss man halt.
So ein Mülleimer im Klo.
Ja. Das muss man halt wissen. Das ist halt auch so ein Ding, das wird einem nicht gesagt. Ne? Also, das ist tatsächlich was. Das ist total logisch, wenn man weiß, wofür das da ist. Aber wenn man das nicht weiß, wird es einem auch keinem gesagt. Dann kann man natürlich fragen.
Aber benutzt du keine Ohrenpuller oder putzt du nie die Nase? Oder,
Ohrenpuller, geil.
Beides nein. Aber das müssen wir beim anderen Mal besprechen.
Zahnseide, genau.
Kommt in den Mülleimer. Und der Weisheit, letzten Schluss hat Patricia Camarata.
Ja, man kommt nicht drum herum zu kommunizieren, weil da erfährt man die wirklich wichtigen Dinge im Leben, zum Beispiel, warum man einen kleinen Mülleimer im Bad braucht.